Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, unserem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Bitte weiterhin abonnieren, Spotify, iTunes und Deezer oder auf rollingstone.de hören. Wir besprechen heute zum zweiten Mal ein 30. Jubiläum eines Films, nämlich nach Das Schweigen der Lämmer ist heute Terminator 2, Judgment Day oder wie auf Deutsch heißt Tag der Abrechnung dran von James Cameron, im Juli 1991 in die Kinos gekommen. Ja, was war das für ein Jahr? Ich bin zum ersten Mal den Terminator 1 kannte ich natürlich auch schon, aber ich bin sozusagen auf diesen Buzz, den dieser Film kreieren wird, zum ersten Mal aufmerksam geworden, als die Single von Guns N' Roses erschienen ist. Denn nicht nur der Terminator, Arnold Schwarzenegger feierte als Terminator sein Comeback nach 7 Jahren, sondern auch Guns N' Roses, die 4 Jahre lang kein Studioalbum mehr veröffentlicht haben. Und dann kam diese Single You Could Be Mine im Sommer, die streng genommen mit dem Film inhaltlich gar nicht so viel zu tun hat. Da geht es eher um so ein Dominanz- und Machtverhalten zwischen Axl Rose und einer Frau, die er gerne für sich gewinnen sollte und nicht um das Ende der Welt oder um die Übermacht der Maschinen. Aber es gab ja dieses besondere Video, in dem der Terminator, also Arnold Schwarzenegger spielt mit, in so einen Club geht und dann auch die Band spielen sieht, am Ende mit dieser Band so konfrontiert wird und dann vor Axl Rose steht und sagt Waste of Ammo, also wird ihm per Computersprache dann in sein Sichtbild eingeblendet und dann beschließt, dass die ganze Band es nicht wert ist, vom Terminator weiter beachtet zu werden. Das war für mich in diesem Sommer irgendwie ein toller Einstieg in den Film, und dabei ist er da noch nicht mal angelaufen, er kam dann erst ein bisschen später, aber der Clip war vorher schon draußen auf MTV.
Etwas gewollt, dieser Zusammenhang.
You Could Be Mine, also es handelt sich ja hier immerhin nicht um ein Liebesverhältnis zwischen Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger, wie man vermuten könnte. Ne? Dazu kommt es nicht. Ist ja auch nur Haut, Blut über Metallgerüst. Aber es ist die Liebesbeziehung des jungen Connor, heißt er, glaube ich, oder?
John Nachname Connor.
Connor. Aber Vorname?
John Connor,
mhm. Genau. John Connors zu Arnold Schwarzenegger, der Schwarzenegger nicht gehen lassen will, bis Arnold am Ende dann beschließt, er müsse terminiert werden und eingehen in das Stahlbad, in die Eisenschmelze. Aber ist also durchaus auch ein Liebesfilm, aber Linda Hamilton ist hier nicht das Objekt und auch nicht das Subjekt. Der Junge weint. Ich glaube ja, dass der wahre Terminator Linda Hamilton ist. Die ist viel, viel furchterregender als Schwarzenegger. Und Schwarzenegger hat ja sogar etwas wie Emotionen, die geblockt waren. Und dann wird sein Kopf aufgeklappt, die Schädeldecke, und dann wird der Chip anders programmiert. Und am Ende sagt er, ich weiß, warum ihr weint. Er selbst kann nicht weinen. Er hat eine Ahnung davon, weshalb Menschen weinen.
Es gibt ja den Director's Cut, den Cameron gar nicht unbedingt bevorzugt. Wahrscheinlich heißt es auch gar nicht Director's Cut, sondern einfach Extended Edition. Da wird nochmal genauer gezeigt, wie die den Chip in seinem Kopf umstellen. Mhm. Da gehen nochmal ein bisschen näher ran. Diese längere Edition hat übrigens auch einen Filmfehler, oder beziehungsweise keinen Fehler, aber eine schlechte Aufnahme, denn man kann für kurz einen Moment sehen, wie Edward Furlong, der John Connor spielt, in die Kamera guckt, als die Kamera auf den Kopf von Arnold zufällt, also sozusagen auf eine Regieanweisung wartet oder auf das richtige Einfahren des Zooms. Du hast ja gesagt, der eigentliche Terminator ist Linda Hamilton, und das ist eine Sichtweise, die tatsächlich auch, du konntest es nicht wissen, von vielen heutigen Rezensenten geteilt wird, sobald es an die Beurteilung des letzten nicht sehr schönen Terminator-Films geht. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, die haben ja alle immer so Doppelpunkttitel.
Das ist der fünfte?
Der fünfte, Dawn, der heißt garantiert irgendwie Dawn of Resistance oder Justice oder irgendwie ein ganz blöde Titel.
Tag des Donners.
Die haben ja gesagt, dass der Schlüssel zum Erfolg dieser Serie darin liegen würde, dass Linda Hamilton wieder mitmacht, weil sie die eigentlich tragende Figur ist. Das Bemerkenswerte an den gesamten Terminator-Filmen, das weiß ich auch nicht, ob es 5 oder 6 sind, ist halt, dass die alle bis auf die ersten beiden schlecht sind. Es ist denen nicht gelungen, das wieder so zu reaktivieren, so einen Spin reinzukriegen. Inzwischen sind wir alle auch verwirrt durch die Timelines. Wir wissen alle gar nicht mehr genau, wie viel der Terminator zurückgeschickt wurde, der wie viel der Liquid Terminator zurückgeschickt wurde, ob der T-800 jetzt ein guter Arnold Schwarzenegger ist oder nicht. Dieses ganze Prinzip wurde komplett aufgeweicht. Ne?
Jedenfalls ist im August 2007 20, glaube ich, Judgment Day. Das habe ich noch in Erinnerung.
Nee, 97 war das.
97? Mhm. Also 97 wäre schon der Judgment Day gewesen. Ja. Mhm. Das ist jetzt vorbei. Dann ist es ja so, Connor schickt aus der Zukunft den Terminator zurück, da er selbst, wie alt ist? 8 oder 9, 10 Jahre wahrscheinlich.
Ja.
Und,
in der Gegenwart, in der Zukunft ist er ein General.
Also in der Gegenwart, aber er weiß schon und ist darüber informiert von seiner Mutter, dass er so wichtig ist. Und diese Bedeutsamkeit trägt er auch die ganze Zeit mit sich herum. Er weiß, dass er der Weltenretter wird in 35 Jahren ungefähr. Also das ist wahrscheinlich 2027 ungefähr. Ne? Wenn er 35 Jahre alt ist, wird er die sogenannte Resistance, wird französisch ausgesprochen, die Resistance anführen, nachdem die Apokalypse passiert ist, höhere Mächte oder irgendwelche Weltvernichter die Macht an sich gerissen haben, ist er derjenige, der die Menschheit erlösen soll. Also ist eigentlich ein christliches Motiv, dass ein Retter kommt, um das Jesuskind zu beschützen, damit es später abermals die Welt retten kann, ne? Nachdem die große Katastrophe der Judgment Day passiert ist, was aber nicht, wie immer bei Cameron, nicht genauer ausgeführt wird.
Ja, das stimmt. Nochmal ganz kurz zum ganzen Roses-Video, ne? Vielleicht erinnerst du dich dran, das hatte ja auch Szenen drin, die es im fertigen Film gar nicht gab. Also wie dieser Terminator überhaupt hergestellt wird, wie der in so eine Presse gerät und dann die Form hergestellt wird. Das Besondere ist, also Wenn du dir den originalen Terminator anguckst von 84, da ergab die Konstruktion, dass dieser Roboter tatsächlich aus einem Eisenstahl, was immer futuristischem Material bestehenden Skelett besteht, tatsächlich auch Sinn. Denn du brauchtest ja mit Stop-and-Go-Motion-Effekten, die damals das Beste waren, tatsächlich auch ein Modell, das du bewegen kannst. Der neue Terminator-Film gilt als Pionierfilm der Computer-Generated Imagery, also sprich der gerenderten, der visuellen und nicht mehr der Spezialeffekte, und präsentierte dann auch formlose Terminators. Im Grunde genommen hat das doch die Präsenz der Stahlskelette überflüssig gemacht. Das ist eine Sache, die ich nie verstanden habe. Okay, wenn du den Terminator tarnen willst und dem ein menschliches Antlitz überziehst, also die Haut und die Augen und die Haare, dann brauchst du halt ein Fundament, also das Stahlskelett. Aber wenn du einfach nur Maschinen konstruieren willst, die in der Zukunft effektiv den letzten Menschen auf der Welt nach der Apokalypse ausschalten, dann brauchst du auch diese Stahlskelette nicht mehr. Also ich war zwar als Jugendlicher extrem beeindruckt von dem Beginn des Terminators 2, als man sieht, wie dieser Skelettfuß auf den Totenschädeln aufsetzt, die Kamera hochfährt und du dann sofort wieder dieses Skelett siehst, was sowieso das Highlight gewesen ist des ersten Terminator-Films, fast noch besser als Schwarzenegger. Und die dann in Aktion getreten sind. Das sah beeindruckend aus, aber als Waffe sind Eisenskelette eigentlich nicht effektiv.
Ja, der andere, der böse Terminator, ich habe den Namen des Schauspielers vergessen.
Robert Patrick.
Sehr eindrucksvoll mit dem stahlblauen Blick und diesem vollkommen stoischen Gesicht. Der ist ja ein Gestaltenwandler und diese Morphing-Effekte waren damals natürlich sensationell. Deshalb sind die Leute ins Kino gelaufen, auch wenn sie sonst gar nichts von dem Film wussten und das auch nicht richtig verstanden haben. Aber die Art, wie dieser Terminator immer wieder zusammengesetzt wird und immer wieder in diese Polizistengestalt übergeht und wie alles Material, das er mit den Füßen, oder hier muss man sagen, mit den Schuhen oder mit seinem Skelett berührt, er nimmt die Materialhaftigkeit dessen, was er berührt, auf. Also wenn er über Noppen geht, sieht man, dass die Füße, dass seine Füße auch Noppen sind. Und wenn er mit der Hand etwas berührt, das wie so ein Absperrband ist, in schwarz-gelb, dann ist die Hand plötzlich auch schwarz-gelb und nimmt die Gestalt dieses Materials an. Und er setzt sich immer wieder zusammen. Das ist aber auch die Redundanz des Films, habe ich jetzt als noch anstrengender als damals empfunden, dass es sich immer wiederholt. Es ist Retten, Rennen, Flüchten die ganze Zeit. Es gibt nichts anderes. Und er wird immer wieder zerschossen von diesem, übrigens von Schwarzenegger mit der linken Hand, erstaunlicherweise, nur mit der linken Hand bedienten, mit der Pumpgun oder so einer verlängerten
Waffe. Daran habe ich auch, ich glaube, ich weiß auch warum. Er ist Rechtshänder, aber ich glaube, es ist schwieriger, hat ja viele Motorradfahrer auch selber gemacht. Es ist wahrscheinlich schwieriger, mit der schwächeren Hand ein Motorrad zu lenken, als so zu tun, als könntest du mit der Schrotflinte schießen. Also er hätte wahrscheinlich der größere Probleme gehabt, mit der linken Hand den Lenker zu halten und mit seiner eigentlichen Führungshand zu schießen. Also so stelle ich mir das vor. Aber weißt du, diese Redundanzen, die stimmen natürlich, ne? Aber ich glaube, der Showcase der Effekte war dann einfach damals so wichtig, dass sie eine Priorität beigemessen haben. Natürlich überwältigen die Effekte, wenn man sie heute zum ersten Mal sieht, nicht mehr, weil man Besseres gewohnt ist. Ich erinnere nur mal an die Szene, die mich als Jugendlicher sehr beeindruckt hat, als der Terminator, der flüssige Terminator, durch diese Gitterstäbe gegangen ist, auf Sarah Connor zu, und der dieser Dr. Silverstein, der auch schon im ersten Teil mitgemacht hat, dem dann vor lauter Bewunderung und Erschrecken die Zigarette oder was er, glaube ich, hatte, aus dem Mundwinkel fällt. Das ist praktisch der Stellvertreter des Zuschauers, der da einfach baff war, dass ein Effekt sowas konnte. Heute würde das niemanden mehr umhauen, dass du einen Computereffekt erzeugst, wo jemand durch eine Gitterstäbe.
Na, wahrlich nicht. Also das, was ziemlich entsetzlich und brutal ist, nämlich dass der böse Terminator sozusagen sich als Stahl verlängern kann. Und das sind dann Stahlklingen, das sind so wie Stalaktiten, die schießen dann aus seiner Hand. Und so wird auch Connors Stiefvater ermordet, die Mutter wird vorher ermordet, er nimmt dann die Gestalt der Mutter an. Und übrigens immer wieder verblüffend, wenn man die Schauspielerin sieht, die vorher die Mutter gespielt hat, und man hat dann aber die Vorstellung, das ist jetzt der böse Terminator, der sich ganz genau identisch in die Gestalt der Mutter verwandelt hat. was Schwarzenegger am Telefon natürlich genau weiß. Und er stellt die Frage, ne, wie der Hund heißt und nennt den falschen Namen.
Wolfie.
Und die Mutter merkt es nicht. Ja, Wolfie, glaube ich. Der heißt aber Max. Ne?
Ja.
Und am Halsband sieht der böse Terminator dann später, dass der Hund eigentlich Max heißt. So, aber... Das ist immer überraschend und Schwarzenegger sagt mit Connor da in der Telefonzelle sofort, deine Stiefeltern sind tot, deine Zieheltern sind tot, er weiß es sofort.
Ja, das
ist eben
wichtig.
Sehr, sehr brutal gemacht,
das wenn muss du aber in
das
so, genau.
Eisen ja. rausschießt ja. und...
Aber die Reaktion des Terminators, das hast du richtig rausgestellt, das ist das Wichtige, weil das ein Hinweis darauf sein soll, dass der T-800, der Schwarzenegger-Terminator, Emotionen der Menschen noch nicht einzugliedern weiß. Also er weiß ja nicht, wie er taktvoll mit Menschen umgehen muss. Deswegen sagt er so kühl, deine Eltern sind tot. Ne, das sagt er, es ist sozusagen ein Hinweis der Autorin auch gewesen, zu zeigen, der Terminator ist noch nicht so weit, Empathie zu zeigen und zu wissen, warum Menschen weinen. Ne?
Das ist keine Empathie, genau. Das ist halt ein Thema des Films. Also es führt zwar nicht sehr weit, ne, weil jeder weiß, die Maschine und der Computer hat keine Empfindung. Und es geht aber ja darum, dass das Kind ihn rühren soll und das Kind ist von ihm gerührt.
Aber pass auf, die Empathie hat er nicht. Aber was der Terminator durchaus hat, das ist eine gewisse Art von Eitelkeit und das ist lustig. Du hast im ersten Teil schon so eine Szene, in der sich Schwarzenegger als böser Terminator die Wunden zurechtnäht und Kugeln entfernt und sich selber bearbeitet. Das macht er alles von einem Spiegel, damit er sehen kann, wo er chirurgisch ansetzen muss. Am Ende der Szene allerdings streicht er sich noch einmal durchs Haar, um zu gucken, ob seine Haare richtig sitzen. Das ist natürlich ein Gimmick und das hast du so ähnlich hier auch. Es gab damals noch kein funktionierendes oder gutes Internet. Wir wussten nicht, was dieser Film beinhalten würde, aber es wurde schon berichtet, dass Schwarzenegger diesmal einen guten Terminator spielen würde. Trotzdem war es eine Überraschung zu sehen, wie der Film anfängt. Er fängt ähnlich an wie der erste. Schwarzenegger wird nackt dort auf die Welt gebracht und geht unter Menschen, die ihn erstmal, gibt es auch diese Szene, wo dann irgendwie eine Frau so bewundert in Richtung seines Gemächts dann guckt und dann irgendwie aber auch diese Biker, die dann halt ihn sofort sich provoziert fühlen durch den nackten Adonis. Aber er prügelt sich dann mit denen, wird am Ende nochmal provoziert, dann wird extra gezeigt, wie er nochmal den Motorradständer abstellt, absetzen auf den zugeht, der er mit dem Gewehr bedroht und normalerweise nach Terminator gesetzt, dann würdest du denken, okay, jetzt bricht ihm das Genick. Aber nein, er klaut ihm schon wieder die Sonnenbrille und setzt die auf. Das heißt, es ist ein extrem eitler Terminator, auch wenn er keine offiziellen Gefühle hat.
Ja, er liebt Sonnenbrillen und dieser Hillbilly hat merkwürdigerweise eine Ray-Ban oder jedenfalls eine sehr teure Brille. Ne? Zwar Jeansweste und kariertes Hemd. Ist ja auch erstaunlich, die Reaktion in diesem Shack, in dieser Hütte, in dieser Bar. Also sehr baff sind die eigentlich nicht. Also die Frau guckt, sind ja nur wenige Frauen da, die Biker stehen alle starr. Aber dass sie so richtig entsetzt werden oder wenn etwas solches, so etwas passiert, auch wenn jemand nicht so muskulös ist wie Arnold Schwarzenegger, wäre man doch zunächst sehr erstaunt, dass überhaupt jemand nackt da reingeht und sich so aufführt. Und die reagieren aber zunächst gar nicht und dann machen sie natürlich den Fehler, mit dicker Zigarre ihm den Rauch, also derjenige, von dem er die Kleidung haben will, und sagt, ich brauche die Stiefel, ich brauche die Jacke und die Hose, so. Und der würde sagen, bist du verrückt? Oder der würde die Flucht ergreifen. Aber nein, er steht ihm gegenüber, schaut ihm ins Gesicht und nimmt erstmal die dicke Zigarre und bläst ihm den Rauch. Wenn jemand aussieht wie Arnold Schwarzenegger und in eine Kneipe kommt und nackt ist, dann würde ich doch alles tun, um sofort und für immer zu verschwinden und diesem Mann nicht zu begegnen. Das ist das Unheimlichste, was man sich vorstellen kann. Man sieht ja nur den Oberkörper, aber es ist der Oberkörper von Arnold Schwarzenegger. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich auch, wenn ich eine Pistole habe und ein kleines Messer, diesem Mann etwas anhaben mag. Aber die sind eben sehr dumm und fliegen dann alle in die Bratpfanne und auf den Herd und verbrennen sich. Und am Ende bekommt er seine Stiefel. Er hat auch gleich gescannt, dass die Schuhe passen, dass die Hose passt und trotz des muskulösen Oberkörpers, dass auch die Jacke, die Lederjacke passt.
Ich bin ja ein großer Fan dieser Kanalsysteme, die man in Los Angeles sieht. Ich weiß nicht, ob ich die zum ersten Mal in Chinatown gesehen hatte oder Leben und Sterben in Los Angeles. Die machen ja diese Verfolgungsjagd mit den Motorrädern durch diesen Kanal. Und ich weiß gar nicht, Ich hätte es eigentlich auch recherchieren können, aber ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft. Wozu dienen diese Wasserkanäle eigentlich?
Das ist die Kanalisation. Das ist,
aber da fließt doch nichts an. Es ist ja offen dann, die Kanalisation.
Ja, genau, es ist eine offene Kanalisation. Ja, du erinnerst dich wahrscheinlich noch besser als ich an To Live and Live and, to live and die. Leben und sterben in Los Angeles.
Ja, oder? To live and die in L.A.
Ja, to live and die in L.A. Und da ist auch diese Kanalisation. Ja. Das ist genau dieses System, das bei William Friedkin zu sehen ist.
Ja, aber der fließt doch da nicht irgendwie die Kacke lang, oder? Das kann ja nicht sein, dass es ein offener Fluss ist.
Nö, das sind Abwasser und man sieht ja, dass es so ausgetrocknet ist. Auch je nachdem, wie heiß es ist. Ne? Also auch bei Leben und Sterben in L.A., sieht man, dass da fast kein Wasser drin ist. Ne? Also es ist wahrscheinlich auch eine veraltete Anlage, die also kaum Abwasser oder zwar Abwasser führt, aber eben nicht diese Kloake, die man in die Kläranlagen bringt und die auch so scheußlich ist. Ich habe vor Jahren mal für die Schülerzeitung eine Kläranlage in Hamburg besucht. Das ist wirklich eindrucksvoll. Also ist auch stinkend und so weiter, aber diese Schlammmassen, die da in den Tanks sind, ne? Das ist ein gewaltiges System. Das in Los Angeles, das wirkt so folkloristisch. Also es ist ein großes System, aber das wirkt so dilettantisch, als hätten das noch die spanischen Siedler angelegt.
Ja.
Ne? Irgendwie in so El Camino im 19. Jahrhundert, so im 18. Jahrhundert.
Und es gibt ja auch einen Frankenstein in diesem Film, nämlich Dyson, den Erfinder, dem sozusagen vorgeführt wird, was diese Skynet-Technologie halt später anrichten wird als künstliche Intelligenz. Ja, aber ich fand das sehr, sehr befreiend zu sehen, dass es mit diesem Mann keine Konflikte gegeben hat, dass es ein Familienmensch gewesen ist. Im Grunde genommen, viele Filme hätten es anders gemacht. Die hätten irgendwie den Crazy Professor genommen oder einen Unsympathen, der erstmal überzeugt werden muss oder der selber zum Antagonisten wird, oder der getötet werden müsste, bevor irgendwie das Monster, das in die Welt gesetzt hat, sein Frankenstein dann irgendwie vernichtet wird. Aber er spielt doch relativ schnell mit und er wird doch als Familienvater gezeigt. Und das ist auch das Unheimliche und Bedrohliche.
Das ist eine schwarze Familie.
Ja, das ist halt ein sehr... Es ist sozusagen keiner, der Weltbeherrschungspläne macht, sondern dem seine eigene Erfindung einfach aus den Händen gleitet. Und das finde ich, das ist einfach eine tolle Erzählung, weil du normalerweise davon ausgegangen bist, dass jemand ein Überzeugungstäter ist, der über Leichen gehen würde, aber er erkennt tatsächlich, dass er im Unrecht ist.
Ja, das, allerdings wird es dann in der Szene mit Linda Hamilton und Sarah Connor, die sehr, sehr wütend ist und ihn beschimpft als Wichser unter anderem. Ich weiß nun nicht, wie es im Original ist. Die Frau beschimpft sie als Schlampe. Also da scheint mir ihre Wut auch etwas zu outrieren. Sie sagt, du Wichser, du bist an allem schuld. Und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und innerhalb von Minuten sitzen sie am Tisch und dann sieht er alles ein. Ja, das stimmt. Ich kündige morgen. Und sagt, das ist nicht das Problem. Ja. Darum geht es nicht. Und sagt, und Schwarzenegger sagt, er darf keine Spur mehr zu finden sein. Und da sagt der schlaue Ingenieur, ich kündige nicht nur, sondern ich vernichte das Labor. So, und damit ist es beim Abendessen gelöst.
Ja, wobei natürlich Schwarzenegger einen Fehler macht. Ich weiß gar nicht, ob der noch aufgegriffen wird in anderen Filmen. Er vernichtet sich natürlich am Ende nicht komplett. Also es bleibt ja irgendwie in dieser Schrottpresse im Kampf gegen den T-1000 tatsächlich sein Arm noch irgendwo hängen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das
der,
auch als...
Der Schwarzenegger-Arm?
Ja, der bleibt in einem so einem Draht, in so einem Rad hängen, dass da so eingeklemmt wird von einem anderen Terminator. Also es gibt tatsächlich noch einen Rückstand von ihm in unserer Welt, der nicht vernichtet wurde. Ich weiß nicht, ob der als Aufhänger benutzt würde für spätere Filme. Den Terminator wieder ins Leben zu wecken. Aber so ganz ist dieser Plan ja irgendwie nicht aufgegangen.
Ja, also aber der Ingenieur oder der Techniker, der Entwickler, der sagt ja, das, was er, also dass sein Labor vernichtet werden muss. Ne? Also dass da nichts zurückbleibt, damit nicht noch weitere, Entwicklungen da gemacht werden können und nicht noch mehr Unheil angerichtet wird. Das wird ja nicht mehr aufgenommen. Aber das Ende im Stahlbad, also in der Eisenschmelze, ist ja so, der rechte Arm ragt noch bis zum Ende heraus, wie zum Winken, wie zum Gruße. Und dann der gereckte Daumen, das ist das Letzte, was Connor, die beiden Connors von ihm sehen. Das
ist einer der bewegendsten Momente des modernen Kinos. Also theatralisch, wie ich es jetzt sagen muss. Also mich hat das unfassbar berührt, dass diese Pointe gibt. Am Ende.
Aber das ist auch ein echter Connor-Moment, den es James-Cameron-Moment, den es in jedem Cameron, alle überblicke ich wahrscheinlich nicht, aber ich weiß, in The Abyss gibt es so etwas. Und natürlich Titanic, das hat er schon vorweggenommen.
Wobei natürlich der Untergang des bösen Terminators, das, also er transformiert sich am Ende nochmal, bevor er sich komplett auflöst, in diesem Stabat ja nochmal in sämtliche wie Entitäten, die er übernommen hat, oder sämtliche Personen, die er irgendwie... die die er sich verwandelt hat. Also er geht nochmal den Polizisten durch, dann geht er irgendwie Stiefmutter von John Connor durch.
Die Stiefmutter auch?
Ja, die geht er durch, dann geht er irgendwie den dicken Polizisten durch, in den er sich verwandelt hat. Also er geht alle noch einmal durch. Das macht eine Maschine normalerweise nicht. Das war, glaube ich, am Ende einfach nur mal so ein Showcase, das Cameron präsentieren wollte.
Ja, natürlich.
Welche Verwandlung, welche Transformation dieses Ding in der Lage war zu übernehmen.
Der
ne?
böse Terminator ist ja noch eitler als Schwarzenegger. Er will natürlich all seine Entitäten und seine Gestalt nochmal durchgehen. Ne? Übrigens ist der dickliche Polizist da in der Nervenheilanstalt, in der Irrenanstalt von Linda Hamilton sogar meine Lieblingsfigur. Wenn sich dieser Wachmann, der wirkliche Wachmann steht am natürlich tump am Getränkeautomaten und sein Double steht hinter ihm und er steht sich dann selbst gegenüber. Aber es ist natürlich der schreckliche Terminator.
Ja. Wobei natürlich der Polizist auch als Mensch in Ordnung war. Es gibt ja noch den sadistischen Pfleger, der Sarah Connor am liebsten sexuell bedrängen würde. Diese Figuren gibt es immer wieder. Ne? Den gibt es ja bei Kill Bill zum Beispiel auch, als Uma Thurman ins Koma gefallen ist, aber dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie vergewaltigt wurde oder nicht, aber von einem Pfleger, Bud, I like to fuck, so wie er sich ja nennt, dann irgendwie immer angegangen wird. Solche Figuren muss es da natürlich auch irgendwie geben. Es gibt ja tatsächlich auch eine Fortsetzung von dem Terminator 2, und zwar nicht Terminator 3, sondern ein Terminator-Film, in dem alle nochmal mitspielen, sowohl Robert Patrick als auch Sarah Connor und Edward Furlong auch und Schwarzenegger natürlich, nämlich, ich weiß nicht, ob das Universal war oder so ein Theme Park 3D-Video, das kann man auf YouTube auch sehen, das hat jemand abgefilmt von der Leinwand, das ist gar nicht so bekannt, ich weiß auch nicht, wie der heißt, der kam auf jeden Fall 1996 in diesen Theme Park, also der war schon so viel deutlich älter als das Edward Furlong, der damals, glaube ich, 12 oder 13 gewesen sein müsste beim zweiten Teil, schon deutlich jugendlicher und größer wirkt, also nicht mehr so richtig authentisch die Rolle des zu beschützenden Kindes erfüllen kann. Aber der ist ja sehenswert, ihr solltet den alle mal suchen auf YouTube, der ist besser als die anderen Fortsetzungen danach, sogar auch wenn er nur 20 Minuten geht. Der hat auch eine sehr lustige Stelle und viele sagen ja, der beste One-Liner, den der Terminator gemacht hat, ist I'll be back. Ich finde ja, der beste Spruch, und damals haben wirklich alle gelacht im Kino und würden es heute wieder noch tun, ist natürlich, ich brauche mal Urlaub, I need a vacation. Ja. Also die Menschlichkeit, die er zeigt. Und dieser Kurzfilm hat nochmal einen lustigen One-Liner. Allein dafür lohnt er sich, den nochmal anzugucken oder auf YouTube rauszusuchen. Er kämpft dort wieder gegen den Terminator-Roboter, zerschießt den und dieser Skelettkopf des Terminators fliegt in die Luft zuerst, so ein bisschen sehr offensiv in die Kamera als 3D-Effekt natürlich, also Oldschool-3D-Effekte. Dann fällt er auf den Boden und dann nimmt Schwarzenegger diesen Kopf so hoch, so ein bisschen wie bei Sein oder Nichtsein und guckt den diesen Skelettschädel so an. Und dann fragt ihn Edward Furlong so, kennt ihr euch etwa irgendwoher? Und dann sagt Schwarzenegger, ja, wir waren Schulkameraden. Also das ist irgendwie ziemlich lustig. Der baut da nochmal so einen Roboter-Humor nochmal irgendwie ein. Ich weiß, wie das Drehbuch da auch von Cameron gestammt hat, aber allein dafür lohnt es sich, den nochmal anzugucken.
Ja, das nimmt ja Last Action Hero vorweg, den Schwarzenegger, den selbstironischen Schwarzenegger-Film von 94, glaube ich, 93, 94.
93.
93. Also da war es dann schon nicht mehr weit zur Selbstpersiflage. Trotzdem ist sozusagen eine zugleich stoische und nach Möglichkeiten eines Androiden sogar selbstironische Figur, ne? was den Terminator 2 so sympathisch gemacht hat. Es ist eine wirklich unschlagbare Figur, zumal er ja ganz arg ramponiert wird. Da wird nicht nur der Schädel aufgeklappt, sondern am Ende nach dem Amboss ist er ja sehr, sehr verunstaltet. Ne? Was mir nicht recht einleuchtet, ist, dass er nicht zu weiteren Missionen, wohin auch immer, zurückkehrt, sondern dass er terminiert werden muss, ja, sich selbst terminieren muss. Naja. Das ist mir nicht einleuchtend.
Er hat es
für 120 Jahre programmiert.
Ja. Ja, aber vielleicht geht das nicht. Vielleicht kann man nicht, wenn man einmal in die Vergangenheit reist, wieder in die Zukunft zurück. Vielleicht ist es, was natürlich Quatsch ist, weil
diese... Das hätte Cameron noch erklären sollen, da hat er das Drehbuch geschrieben.
Diese Zeitbälle, ne, in denen sie dann auf der Erde landen, die sind natürlich, die müssen theoretisch in beide Zeitachsen auch irgendwie zurückzubringen sein. Das gibt keinen Sinn. Es ist natürlich dramaturgisch gesehen natürlich aufregender, dass man am Ende selber davon überrascht wird, weil dieser Film halt so, atemlos inszeniert ist, dass man zu keiner Zeit auf den Gedanken gekommen ist, also vorher schon auf den Gedanken gekommen ist, ja, eigentlich muss sich Arnold ja auch selber umbringen. Aber das wollte man natürlich nicht so früh halt irgendwie spoilern, weil man dann sich zu viel Sorgen macht, was aus der Maschine wird. Ne? Weil im Grunde ist ja, man hätte ja auf keine Art und Weise auf den Gedanken kommen können, dass man diesen T-1000, diesen Flüssigmetall-Cyborg irgendwie hätte stoppen können. Man war ja nur damit beschäftigt, schaffen die es irgendwie wegzurennen. Ja. Deswegen ist das Ende ja auch, es gibt ja zwei verschiedene Enden. Es gibt ja einmal das mit dieser Fahrt über den Highway, in dem aus dem Voice-Over Sarah Connor nochmal so ein halb optimistisches Ende sagt und sagt, vielleicht schaffen wir es ja und es wird schon gehen. Und es gibt natürlich so ein Special-Edition-Ende, in dem sie als schlecht geschminkte alte Frau beim Spielplatz sitzen und ihren Kindern zusieht. Also ein deutlicheres Happy.
Ja, also die Voice-Over ist hier nicht gelungen, wird erstens nicht durchgehalten, noch weniger als ein Blade Runner. Vorbild war, ist sicher Blade Runner gewesen. Und aus ihrer Perspektive, die ja sogar von ihrem Sohn als Psychopathin, als Verliererin gezeigt wird, die vollkommen impulsiv handelt, die ja der wahren Vorstellungen vorgehalten werden, letztlich ist das natürlich die Wahrheit. Es ist alles so, wie sie schildert, aber sie wird eigentlich als irre gezeigt, die auch mit ihrer Kampfkraft und immer hysterisch agiert. Ne? Dass nun ausgerechnet diese Frau aus der Vergangenheit die Voice-Over-Narration macht und also da vernünftelnd erklärt, was Sache ist. Ne? Das ist eben nicht Film-Noir, dass die Handelnden dann, ne, die utriert gezeigt wird. In der Rückschau dann ganz ruhig das erläutert, was passiert ist. Es sind auch nur sehr wenige Passagen. Ich bin, als ich den Film jetzt noch einmal sah, bin ich sogar aufgeschreckt, als plötzlich ruhig die Stimme Linda Hamiltons erklang. Und ich dachte, also, was soll jetzt diese Voice-Over-Narration? Ist doch überhaupt nicht notwendig bei einem Film, der nur aus Action besteht.
Ja, vielleicht war das auch eine Intervention in der Postproduktion. Ne? Also, dass sie halt irgendwie gemerkt haben, dass manches noch nicht so schlüssig ist oder dass man nicht genau weiß, wie man den Film beenden soll. Weil ja, du hast natürlich das Problem, wenn die Hauptfigur stirbt, der Terminator, dann hast du halt irgendwie auch, dann bist du als Zuschauer halt auch traurig, weil du an Schwarzenegger auch gehangen hast. Ne? Und dann mussten die anscheinend irgendwie noch mal ein Ende finden. Die konnten sich ja auch nicht groß in, weißt du, die können sich ja auch nicht groß in den Armen liegen, weil worüber wollen sie sich freuen? Schwarzenegger ist nicht mehr da. Und das dramaturgische Problem solcher Filme, in denen eine Zukunft abgewendet wird, besteht ja daran, dass du die Zukunft halt auch nicht mehr zeigen kannst. Das heißt, der Lohn, der Erfolg deiner Handlungen wird niemals gebracht werden. Sonst hätten die ja vielleicht irgendwie so blühende Landschaften oder irgendwie Amerika im Jahr 2001 zeigen können, wo die Computer sich benehmen und nicht durch KI in Größen wahnsinnig geworden
sind. Oder den 35-jährigen oder 40-jährigen John Connor in der Zukunft, wenn er Widerständler ist und die Welt rettet. Ja. Das ist eine Geschichte, die Cameron nicht erzählt hat.
Das ist ja, um nochmal kurz auf diesen Universal Theme Park Film zurückzukommen, der ist interessant, weil der nämlich davon ausgeht, dass sich Skynet, also die böse Firma, doch weiterentwickelt hat, sozusagen. Aber die hat so viele, also es lohnt sich wirklich, Leute, das mal rauszusuchen. Die hat so einen Imagefilm am Anfang über Skynet vorgestellt, wo Technik präsentiert wird, die heute tatsächlich teilweise präsent ist. Also wie man OPs aus der Ferne mit chirurgischen Roboterarmen machen kann, wenn der operierende Arzt irgendwie am anderen an der Westküste arbeitet und an der Ostküste gearbeitet wird. Es werden sogar iPads dort gezeigt im Jahr 1996. Also es ist wirklich teilweise Technik, von der man niemals hätte ahnen können, dass die 25 Jahre später fast genauso aussieht.
Also sozusagen ein prophetischer Film,
fast prophetisch,
visionärer Film.
Das für so einen Kurzfilm.
Der das etwas erfunden hat, das später tatsächlich erfunden wurde, oder was noch in den Kinderschuhen war, was heute aber üblich ist. Ne? Ja, also das war jedenfalls eine Erfahrung. Ich habe den Terminator damals nicht gesehen. Ich weiß aber noch sehr genau, dass in jenem Sommer ich gefragt wurde, ja, hast du T2 noch nicht gesehen? Ich habe T2, das ist ein T für zwei. Na, Terminator, der zweite Teil. Bist du nicht zur Pressevorführung gegangen? Und dann erinnerte ich mich dran, ja, es gab eine Pressevorführung, es gab drei oder vier Pressevorführungen in Hamburg natürlich, die alle überfüllt waren, alle sind dahin gelaufen.
Ja, aber T2, ne? Also allein der Titel. Also Danny Boyle hat ja Trainspotting 2 auch T2 Trainspotting genannt. Ja. Also T2 hat sich so durchgesetzt als Markenzeichen für einen, wie viele finden, wir greifen es auch auf, es ist inflationär, aber alle sagen es, wir sagen es auch, es gilt halt als eine der besten Fortsetzungen, die es gibt. T2, jeder weiß sofort, was gemeint ist. Ne?
Ja, aber der Terminator, der erste Terminator-Film war natürlich keine so große Herausforderung. Ne? Also kein richtig epochaler Film.
Ach, fand ich schon.
Wird vielleicht widersprechen.
Ich fand den super.
Ich hielt ihn, ja, aber es ist doch ein einfacher Actionfilm. Aber du schaust natürlich auch, weil Schwarzenegger drin ist.
Ne? Ja, ja, also mein Liebling, also mein Liebling, ja.
Du hast alle Schwarzenegger
Filme. Nee, ich mag nicht alle.
Naja,
das stimmt
aber,
nicht.
Also, na, aber du bist schon begeistert von Schwarzenegger.
Naja, aber.
Du hast das lieber Schwarzenegger Filme als zum Beispiel solche mit Meryl Streep oder sagen oder Woody Allen.
Das ist ein schön vergiftetes Kompliment. Mhm. Aber ich finde ja bei Schwarzenegger, also natürlich spielt er den Arnold super. Ich finde auch, dass er die emotionalen Szenen vom Terminator gut spielt. Aber meine Lieblingsrolle von ihm ist natürlich Conan. Über den kommen wir aber erst in der nächsten 82er-Folge zu sprechen. Weil er da tatsächlich auch eine Entwicklung durchmacht, die ihm tatsächlich mimisch als auch in der Sprache relativ gut gelingt. Ne? Er wird irgendwie von so einem Rächer, der seine Familie ausrotten will, zum Mann, der sich in eine Frau verliebt, der dann hinterhergerissen ist, welchen Auftrag er erfüllen soll. Nämlich seine Familie zu rächen oder einfach Ruhe zu geben, um mit der Frau glücklich zu werden. Also Schwarzenegger, es gibt Filme, in denen er tatsächlich unterschätzt wird. Ne? Es lässt sich nicht ausschließen, dass er tatsächlich für den ersten Terminator besetzt wurde, weil er halt mimisch sehr reduziert ist und die Kampfmaschine ist. Ne? Hm. Sinn macht es sowieso nicht, dass eine Kampfmaschine mit österreichischem Akzent spricht.
Naja, wenn die so programmiert wurde. Ne? Das ist vielleicht ein Programmierungsfehler, ne? Der unterlaufen. Aber diese Filme sind so skurril und in den 80er Jahren gab es ja jedes Jahr eigentlich einen Schwarzenegger-Film. Da gab es die sind so unvergesslich. Kindergartenkopf, das war dann wohl schon Anfang der 90er.
So 91, das war im selben Jahr.
Aber vorher Twins mit Danny DeVito. Ne? Also die am weitesten auseinanderliegenden menschlichen Erscheinungsformen sozusagen, was Größe, Muskularität und so weiter anlangt, wurden als Zwillinge zusammengenommen. Ich weiß noch, ich stand damals fassungslos im Kino, wollte einen anderen Film sehen und sah das Plakat von Twins.
Aber das wäre heute,
wunderbar.
Ja, aber das wäre heute wäre es überhaupt nicht mehr lustig, es wäre einfach nur grotesk. Es gab doch auch so einen 80er-Jahre-Film mit Mike Krüger, in dem er als Mann schwanger wurde.
Ja, richtig. Ne?
Also solche Sachen, du könntest sowas aus anderen Gründen heute auch nicht mehr machen. Nicht nur, weil es nicht mehr lustig wäre, sondern weil andere Gruppen sich dadurch vielleicht angegriffen fühlen könnten. Ne?
Ja, aber na gut, wer würde sich hier bei den Twins angegriffen fühlen, ne? Also kleiner gewachsene Männer und Bodybuilder, die Mr. Universum machen. Aber über Conan der Barbar müssen wir wirklich sprechen. Das ist ein hochfaszinierender Film, der damals sensationell war, der auch gar nicht verstanden wurde von John Milius, großen Abenteurer und Militaristen allerdings auch. Aber das ist ein herrlicher Film, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Fällt natürlich ins Fantasy-Fach. Und aber dass damals auch ein doch sehr erfolgreicher Film, das fällt schwer zu glauben.
Ja, er war vor allen Dingen auch verantwortlich für die sehr große Fantasy-Welle mit diesen mit Fellwindel-Lindenschürzen, mit den Pferdehaarstiefeln und generell dieser gesamten Fantasy-Welle, in der dann halt Filme kamen wie Arthur oder Conquest oder halt auch die He-Man-Figuren, die Cartoons. Also ein totales Kulturereignis, aber da sprechen wir nochmal rüber. Ne?
Ja, also jedenfalls ein Film, der mir damals unbegreiflich war und jetzt ist er mir zwar auch unbegreiflich, aber es ist trotzdem sowas wie ein Meisterwerk. Oder wie gesagt, Guilty Pleasure, ne? Etwas, diesen Begriff lehnst du ja ab. Nö, man fühlt sich auch gar nicht schuldig, wenn man das sieht. Es ist nur so bizarr, dieser Conan-Film. Aber Terminator ist natürlich auch bizarr. Und das macht doch viele Schwarzenegger-Filme aus. Heute sagt man immer Dystopie. Damals, ist er in Komödien aufgetreten und er ist in diesen Science-Fiction-Dystopie-Filmen aufgetreten. Und dann in, wie heißt der Film, Red Rain oder so, 88.
Ach so, nee, das war nicht Red Rain, das war hier der mit Belushi, ne?
Mit Belushi, ja. Also das ist ja ein ernsthafter Film, wo es um Ermittler geht, die nach Russland. Red Heat, genau. Und da hieß es dann, jetzt wird Schwarzenegger seriös. Er ist jetzt ein amerikanischer Polizist, der nach Moskau kommt, ne?
Ja.
Mit dem Belushi-Bruder.
Er hat ja auch tatsächlich auch eine nicht genug beachtete Rolle war eine sehr späte Rolle. Das war die als Vater eines Mädchens, die von einem Zombie gebissen wurde. Der Film hieß Maggie. Ich glaube, der ist von 2013 oder 14.
Ja, aber viel später.
Ja, ja, aber das war, ich finde sogar, das ist seine schauspielerisch beste Rolle gewesen ist nach Conan, weil er da halt irgendwie mit all den Leiden und inneren Kämpfen zu tun hat, die ein Vater hat, der seine Tochter verliert. Das ist natürlich auch allegorisch zu betrachten. Also man, es geht nicht wirklich nur um Zombies, die die Tochter gebissen haben. Sie transformiert sich langsam über Wochen, sondern es geht um die Abnabelung vom Elternhaus natürlich. Und ich finde, dass er da eine sehr gute Rolle gemacht hat. Mhm. Er konnte als Terminator, es war, man konnte vor dem ersten Film nicht wissen, wie er einschlagen würde. Man konnte auf dem zweiten Film höchstens hoffen, aber nicht wissen, wie er einschlagen würde. Das Problem Schwarzeneggers, der die Terminator-Rolle immer wieder gespielt hat, ist natürlich, dass der Terminator per se nicht, dass der Terminator per se alterslos ist. Warum sollte eine Maschine altern? Aber Schwarzenegger natürlich altern. So wurden dann halt die Drehbuchautoren, Regisseure vor die Herausforderung gestellt, es irgendwie mit einzubauen, dass der so Bio-Organ, also dass der Elemente in sich trägt, immer älter werden zu müssen. Das ergibt für eine Maschine überhaupt keinen Sinn, aber im letzten Terminator-Film wird er auch tatsächlich alt und setzt sich zur Ruhe und hat den grauen Drei-Tage-Bart und die schlafferen Muskeln. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn.
Hm. Ja, aber dann nach dem Gouverneur kam dann keine so große Rolle mehr, außer die Rolle, die du eben genannt hast, also dieser Film. Ne?
Ja, ja.
In den letzten Jahren hat man ihn gar nicht mehr gesehen.
Ja, es gab Rollen, aber die waren teilweise auch, also Höchststrafe, straight to DVD. Er hat keine nennenswerte Rolle mehr gehabt. Zwei Terminator-Filme nach dem Gouverneur. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass jemand, der für zwei Amtszeiten Gouverneur gewesen ist, nicht dennoch irgendwie in der Wohlfahrt oder Politik bleibt und stattdessen wieder nach Hollywood zurückkehrt. Das hat mich sowieso am meisten gewundert. Er hätte ja auch versuchen können, irgendwie dort zu bleiben. Ne? Klar, es ist eines der höchsten Ämter, die er als Nicht-Amerikaner hätte bekleiden können. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er deswegen gleich irgendwie Filmrollen annimmt, die nicht mehr das Niveau von früher haben. Da hätte ich eher aufgegeben.
Ja, aber es ist natürlich die Tragik einer solchen Gestalt von solchen Ausmaßen und so trainiert seit den 60er Jahren, dass dann der körperliche Verfall so enorm ist, wenngleich er immer noch trainiert, mit Ralf Möller wahrscheinlich, der sich auch wacker hält. Aber Schwarzenegger ist ja jetzt 70 wahrscheinlich, oder?
Ende 60? Nee, der ist über 70, der ist Jahrgang, 70. Jahrgang 47.
Ja.
Ist
ja. Naja,
also 74, der wird 75.
Seit vielen Jahren kann er ja schon als Bodybuilder oder als Muskelmaschine nicht mehr auftreten.
Ja, stimmt.
Obwohl eine gealterte, moribunde Maschine ja auch interessant wäre. Und er hat ja, der Terminator hat ja 120 Jahre, das habe ich mir gemerkt, bei James Cameron 120 Jahre Lebenserwartung, so wurde er programmiert. Also da bleibt noch Zeit für Schwarzenegger.
Ja. Ja. Gut.
So viel zu T2.
Ja,
30 Jahre später.
Es gibt übrigens, glaube ich, vielleicht sind wir auch zu früh mit unserer Jubiläumssendung, aber ich glaube, es gibt jetzt zum 30. noch keine angekündigte Neufassung auf Blu-ray oder so. Ne? Da kam ja in 3D nochmal vor ein paar Jahren ins Kino, aber bislang steht noch eine neue Box aus. Wäre mir interessant, irgendwie zu gucken. Also im Director's Cut gibt es ja auch irgendwie nochmal eine Szene mit Kyle Reese, also Michael Biehn, der da nochmal mitspielt, die tatsächlich nicht so notwendig gewesen ist, die eher so ein Fanservice, also ein Wiedererkennungswert, Charakter hat für Fans. Aber gut, warten wir mal ab, was das Jahr noch bringt an Veröffentlichungen. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit James Bond, ne?
Ja, also ist ja fast immer James Bond, ne, die nächste.
Aber sollen ihr das aber hören wollen, ja, machen wir auch weiter.
Aber welcher? Also der dann schon nach Her Majesty.
Nee, also Her Majesty haben wir schon aufgenommen. Ja. Also den spielen wir dann als nächstes ein. Ja. Können wir als nächstes auch mit den 80ern weitermachen. Gucken wir mal. Wir haben noch einige 80er Jahre vor uns. Alles klärchen.
Ja,
bis bald.
Dank.
Tschüss. Bald.